Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachbloß, einer neuen Folge Montags-Marvel und zum ersten Film, in dem sich endlich die bislang etablierten Superhelden vereinen und zusammen gegen eine große Bedrohung antreten. Und genau wie die Helden im Film mache auch ich diesen kleinen Podcast nicht alleine, sondern ich habe mir auch einen weiteren Superhelden dazugeholt, nämlich The Incredible Hood, auch bekannt als Hooter Mix. Hallo.
Hallihallo, Hooter Smash.
Hood Smash. Genau, man kann sich denken, wir sprechen heute über die Avengers, den ersten Avengers-Film. Regie geführt hat Joss Whedon, ein Mann, von dem ich bis dato, also bis zum ersten Avengers-Film, noch nicht so viel kannte. Ich kannte ihn nur von seiner wundervollen Serie Firefly, die immer noch viel zu wenige Leute kennen. Also an dieser Stelle absolute Cook-Empfehlung. Weiß nicht, hast du Firefly geguckt?
Na, aber die steht schon länger bei mir auf der Liste. Aber ich kenne seine andere Serie, die habe ich damals mit meiner Schwester gern geschaut. Und das war Buffy im Band der Dämonen.
Genau, ja, die entging mir immer früher, weil ich das immer doof fand. Also ich dachte mir so Mädel, das Vampire killt, so fand ich immer doof. Und anschließend nach Avengers und nachdem der dann sich dann noch mehr Namen gemacht hat, hieß dann immer, ja, du musst unbedingt noch Buffy nachholen und so, aber irgendwie kam ich nie so richtig dazu. Insofern, ja, vielleicht irgendwann mal. Aber Joss Whedon, mittlerweile hat der Mann sich ja Namen gemacht.
Definitiv.
Und hat auch diverse Drehbücher geschrieben von coolen. Ich wusste gar nicht, dass der das Drehbuch zu Toy Story zum Beispiel geschrieben hat.
Ja, einer von den Rewrites ist ja von ihm. Also das merkt es ja gar nicht, weil es nicht so das typische Joss Whedon-Drehbuch ist, von daher.
Ja, auf jeden Fall. Aber er, der ist so der Mann für die humoristischeren Filme, sagen wir mal so. Die Musik ist wieder von Alan Silvestri.
Yay!
Ja, er hat das großartige Avengers-Thema geprägt. Also wenn es einen Ohrwurm im MCU gibt, dann ist es das Avengers-Thema, finde ich. Es gibt zwar hin und wieder mal so ein paar nette Themen für den einen oder anderen Superheld, aber ich finde, so richtig im Ohr bleibt bei mir hauptsächlich das Avengers-Thema. Mhm. Das ist, gut, es gab jetzt auch mittlerweile 4 Varianten davon. Aber das ist halt schon ziemlich geil.
Ja, das liegt ja daran, dass für jeden anderen halt irgendwie bei jedem Soundtrack ein neues Titelthema entwickelt worden ist. Und man nicht festgehalten hat. Und bei Avengers, da hast du durchgehabt, das ist in Avengers verwendet worden, in Age of Ultron, Infinity War, Endgame, dann hast du es noch angeteasert gehabt, ich glaube im dritten Iron Man, im zweiten Captain America und so weiter. Also von daher, das hat sich schon reingebohrt.
Genau, das ist so ein Leitmotiv, sagt man ja dazu, oder so ein Thema, das sich halt immer wieder durchzieht. Ja, also musikalisch sind wir wieder sehr gut dabei. Worum geht's? Es wird langsam jetzt kompliziert, weil wir sind jetzt aus der Phase der Origin-Filme sind wir jetzt raus. Das ist, die Handlungen werden etwas komplexer. Also, S.H.I.E.L.D. ist in Besitz des Tesseract. Wie die an den kommen, hat man ja in Captain America ganz am Schluss sehen dürfen, wie sie den aus dem Meer irgendwie rausfischen, nachdem er aus dem Flugzeug geplumpst ist. Und jetzt unter Leitung von Dr. Selvig wird jetzt hier lustig an diesem Tesseract rumgeforscht. Man weiß nicht so genau, was sie eigentlich genau damit bezwecken wollen. Das ist nicht so ganz klar. Sie forschen halt damit irgendwie, versuchen irgendwie Energie draus zu ziehen und so. Und es öffnet sich plötzlich ein Raumportal und heraus tritt Loki. Der, bin ich immer noch mit einer der besten Bösewichte im MCU überhaupt. Gerade in Avengers, in Thor ist er noch ein bisschen blass, aber da fährt er jetzt zur Hochform auf. Also Tom Hiddleston als Loki ist nach wie vor echt einer der coolsten. Er ist ja mittlerweile schon fast kein Bösewicht mehr. Er wird ja immer so ein bisschen zum Anti-Held. So. Aber hier in Avengers ist er eben der große Gegenspieler und ja, das ist schon mal ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Ja, Loki taucht auf. Er hat ein Zepter bei sich, ein blau leuchtendes. Warum das blau leuchtet, weiß ich nicht genau. Können wir gleich drauf eingehen, warum. Und mit diesem kann er Leute manipulieren und Gehirn waschen quasi. Und das macht er erstmal bei Dr. Selvig und bei Hawkeye, der da auch irgendwie dabei ist. Und nimmt die erstmal komplett unter seine Fuchtel. Und mit ihnen zusammen stibitzt er sich den Tesseract und haut ab. Und legt erstmal das komplette S.H.I.E.L.D.-Gebäude in Schutt und Asche. Schnitt zu, ich glaube, zu Iron Man, der irgendwie keine Ahnung, ich glaube, der hatte gerade seinen neuen Stark Tower in New York etabliert hat. riesiger, protziger Wolkenkratzer mit seinem Namen drauf. Und dann kommt Agent Coulson dazu und rekrutiert ihn quasi und sagt, hier, Notfall, Shield ist in Gefahr, es gilt jetzt die Rächer-Initiative, wie sie ja in den alten Filmen noch genannt wurden, endlich zu starten, und er sammelt jetzt quasi das Team zusammen, um diese Bedrohung, beziehungsweise um den Tesseract erstmal wieder in Gewahrsam zu nehmen und Loki aufzuhalten. Dann sieht man, geht's glaube ich zu Nick Fury, der Captain America einen Besuch abstattet, der sich so langsam versucht, so ein bisschen in der Neuzeit klarzukommen, aber nicht so richtig angekommen ist, weil er eben auch irgendwie nichts zu tun hat und irgendwie sein Soldatendasein auch vermisst irgendwie, und er sagt, hier, komm, du hast wieder eine Mission, es geht los, ja, und dann schnappt er sich Captain America mit ins Team. Wir sehen Natascha Romanoff, Black Widow, wie sie in Indien ist es, auf Bruce Banner trifft und ihn quasi rekrutiert für S.H.I.E.L.D. Nee, quasi erst sieht man sie wird verhört von irgendwelchen Russen und nimmt das Ganze überhaupt nicht ernst und telefoniert, während sie da gerade irgendwie eigentlich gefoltert werden soll und so. Das ist auch echt eine geile Szene. Genau, sie befreit sich dann und wird dann losgeschickt, um Bruce Banner zu rekrutieren fürs Team. Gott, hilf mir mal. Es wird langsam echt kompliziert.
Ja, sie werden dann alle gesammelt und treffen sich bei so einem Flugzeugträger wieder. Und da war ja dann die große Überraschung, dass es ja nicht kein normaler Flugzeugträger ist, sondern tatsächlich, wie du sagst, ein Helicarrier.
Genau, da sieht man das am Anfang noch im Wasser schwimmen und alle denken, es ist halt einfach ein Flugzeugträger, und dann auf einmal erhebt sich das Ding dann in die Lüfte. Und genau, diese ikonischen S.H.I.E.L.D. fliegenden Flugzeugträger.
Dann haben wir zur selben Zeit Loki hat da bei Say-Basis etabliert und bereitet einen Coup noch auf Deutschland vor, weil er will dort, was will er für seine Maschine, die er für einen Tesseract baut, möchte so einen komischen Leitmetall stehlen, was er braucht.
Das hab ich nicht so ganz gerafft, was der da in Stuttgart eigentlich will.
Er macht ja die Ablenkung, damit der Hawkeye dieses Leitmetall stehlen kann, und er braucht halt den Augapfel von den Ahnenveranstalter, damit er in den Tresor kommt.
Genau, er braucht den Augapfel. Richtig.
Genau. Und da haben wir dann das erste Aufeinandertreffen zwischen Loki, Captain America, und zu aller Überraschung kommt natürlich Iron Man dazu.
Genau.
Sie schaffen es, Loki festzunehmen, und auf dem Flug zurück nach Amerika wird Quinjet heißt es, ich glaube, das Flugzeug von S.H.I.E.L.D. wird dann von Thor gekapert, der Loki da wischt und mit ihm abhaut.
Genau, man merkt da schon, dass also sowohl Iron Man und Captain America kommen nicht so richtig miteinander klar, weil Tony Stark halt sein eigenes Ding durchziehen will und keinen Bock auf Teamplay hat. Und Thor irgendwie auch. Thor ignoriert einfach alle anderen und nimmt sich Loki einfach mit, ohne zu fragen. entführt ihn quasi. Ja, Iron Man verfolgt ihn, und Joss Whedon, Humor typisch, wird dann so quasi mitten im Satz wird Thor so aus dem Dialog geboxt von Iron Man. Und dann gibt's erstmal einen kleinen Kampf Iron Man gegen Thor. Also solche Team-Up-Filme haben das ja so an sich, dass dann erstmal die Superhelden so gegeneinander antreten müssen, damit man so ein bisschen dieses Fantum da befriedigt, von wegen, wer ist eigentlich stärker, wer würde gewinnen, wenn der gegen den antritt und so. Das wird ja immer wieder gern mal gemacht, und da sieht man in dem Fall eben Iron Man gegen Thor. Man weiß nicht, wer gewinnen würde, weil Captain America geht dazwischen. Und sie sammeln Loki wieder ein, der aus irgendeinem Grund nicht abhaut, sondern weiter brav auf diesem Stein da sitzt und wartet, bis man den wieder einsammelt. Genau, und dann gehen alle zusammen wieder zurück auf den Helicarrier, und dann wird da erstmal das große Briefing gemacht. Und man merkt aber da auch wieder einmal mehr, dass dieses Team noch keins ist. Es ist noch ein wild zusammengewürfelter Haufen von Einzelhelden, die aber noch kein Team bilden. Es gibt Streitigkeiten hier. Tony Stark hat seinen ikonischen Dialog mit Captain America, wo die sich da gegenseitig ankacken, und Steve Rogers zu ihm sagt so, wer bist du denn noch, wenn wir dir den Anzug wegnehmen? Und er sagt, ja, Playboy, Milliardär,
Philanthrop.
das ist ganz geil.
Da finde ich es so großartig, wie die Kamera kurz zur Scarlett Johansson umschwenkt und sie so, kommt hin.
Genau. Das ist sich immer wieder so ein bisschen Steve Rogers mustert. Das wird ja später noch ausgebaut im nächsten Captain America, dass die sich quasi dann auch wirklich anfreunden, die zwei. Währenddessen sitzt Loki in einer Zelle an Bord des Helicarriers. Die Zelle ist eigentlich für den Hulk gedacht. Das ist so ein komplett riesiges, verpanzerglaster Käfig, den man auch irgendwie einfach per Knopfdruck über Bord werfen kann im Notfall. Und sein Plan scheint es zu sein, dass Bruce Banner dazu bringen will, zum Hulk zu werden und quasi den Helicarrier von innen raus zu zerdeppern, um ihm die Flucht zu ermöglichen. Das gelingt ihm auch, aber es ist mehr oder weniger ein großes Ablenkungsmanöver. Also ich weiß gar nicht, wie es passiert.
Helicarrier wird ja dann vom Hawkeye angegriffen und durch diese Erschütterung und Explosionen wird ja die Gruppe gespalten und der Black Widow und Bruce Banner fallen dann eben runter in so einen Cargo-Schacht und scheinbar hat Bruce Banner irgendwas davon abkriegt und sein Stresslevel steigt und der verwandelt sich deswegen in den Hulk.
Genau, wird einfach durch die Explosion wird er einfach durch die Aufregung, durch den Stress wird er dann verwandelt sich, genau. Genau, dann sehen wir wieder einen weiteren Kampf zwischen zwei Helden, nämlich Hulk gegen Thor zum ersten Mal. Auch wieder sehr geil, auch wenn Thor den Hammer schmeißt und Hulk will den so quasi beiläufig aus der Luft schnappen und dann einfach so vom Hammer mitgerissen wird. Auch dann wieder so, das sieht man ja da auch zum ersten Mal, dass selbst der Hulk den Hammer nicht heben kann und auch wieder sehr cool. Ich glaube, wir kürzen es mal ein bisschen ab. Wir gehen jetzt gerade schon wieder. Wir gehen sehr detailliert auf das Ganze ein. Also schlussendlich ist der große Plan von Loki, dass er eine Armee von Außerirdischen, die Chitauri den Weg auf die Erde ebnen will. Und das versucht er eben mit dem Tesserakt zu tun, der ja sich jetzt, das wissen wir dann ab diesem Punkt auch, dass das der Raumstein ist, der quasi Portale in überall hin öffnen kann, was ihm dann schließlich auch gelingt und die Chitauri quasi mit einer gigantischen Armee und riesigen, was auch immer das sein soll, Roboterfische, riesige Walartige.
Ich glaube, die heißen Leviathane.
Lebewesen sind oder irgendwelche Maschinendinger, man weiß
nicht. Ich glaube schon, dass es Lebewesen mit Rüstung sind, weil sie haben ja dann auch Fleisch und so weiter, also von daher.
Okay, auf jeden Fall wird dann komplett New York von den Chitauri überrannt und dann ist dann quasi der Punkt erreicht, wo die Avengers sich dann quasi zusammenraufen müssen, um dieser Bedrohung gemeinsam als Team endlich Herr zu werden und Loki ordentlich den Poppes zu versohlen. In mehr als einer Hinsicht, was zu sehr, sehr schönen Szenen führt, da kommen wir gleich dazu. Ja, ich denke, zur Handlung reicht es jetzt auch. Ich glaube, ich brauche dich nicht fragen, wie du den Film findest.
Oh Gott. der Avengers, also der allererste Avengers-Film ist einfach großartig toll, denn jedes Mal, wenn ich ihn mal anschaue, weiß ich nicht, da hat man einfach solche Glücksgefühle, da denkt man sich, das ist eine von den perfektesten Comicbuch-Adaptionen und vor allem, es streift wieder so ein bisschen weg von diesem, was in die frühen 2000er der Plan für Comicbuchfilme war, und zwar, dass alles so realitätsnah wie möglich ist. Und bei Avengers hast du dann circa bei der Hälfte den Cut so aus, wir machen Weltraumportal und riesige Aliens, die durchs Portal kommen, scheiß auf Realität, wir gehen voll Comicbuch rein.
Ja, das stimmt. Also ich bin froh, dass das MCU generell nicht den Weg gegangen ist, so alles so ein bisschen gritty und düster und so zu machen. Das versucht ja das DCEU mehr oder weniger schlecht, leider. Sondern dass sie so ein bisschen den locker leichten, humoristischeren Weg gehen. Zwar nicht immer so witzig, wie jetzt der Avengers-Film zum Beispiel ist, aber dass sie so generell so ein bisschen locker leichter bleiben, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Aber der erste Avengers-Film ist tatsächlich einer meiner liebsten, immer noch von den ganzen bislang erschienenen 23 Filmen. Der geht tatsächlich immer. Was ich insofern lustig finde, weil als der rauskam, war ich jetzt auch noch nicht so richtig drin im MCU-Game. Ich habe diese Filme zwar nacheinander wegkonsumiert, aber habe das nie so als, immer noch nicht so richtig als großes zusammenhängendes Gesamtwerk betrachtet irgendwie. Auch wenn am Schluss immer diese Post-Credit-Szenen kamen, die dann schon andeuten, dass das irgendwie alles zusammenhängt. Aber trotzdem waren das für mich irgendwie noch so lauter so Einzelfilme. Und als es dann hieß, so, jetzt kommen die alle zusammen, dann hatte ich so diesen, weiß gar nicht, so ein Unwahrscheinlichkeits-Overload. Weißt du, so, wenn du einen Superheldenfilm guckst und denkst so, okay, dieser Mensch hat Superkräfte, weil er Gammastrahlung ausgesetzt wurde. Okay, gehe ich noch mit. Dieser Mensch hat Superkräfte, weil er sich einen Cyberanzug gebaut hat. Okay, gehe ich noch mit. Der Typ hat Superkräfte, weil er ein Halbgott aus einer anderen Welt ist. Okay, gehe ich noch mit. Aber dann das alles zusammen. Ich glaube, das kann doch unmöglich funktionieren. Das sind so unterschiedliche Figuren, die aus so unterschiedlichen Gründen jetzt da ihre Superkräfte haben. Und das jetzt alles in einen Topf gerührt und so. Ich habe gedacht, boah, das wird mir zu viel. Aber sie kriegen es hin. Aus irgendeinem Grund funktioniert das irgendwie. Vielleicht auch, weil sie jetzt auch nie so ganz krass versuchen zu erklären, was es jetzt mit dem einzelnen Kram auf sich hat. Also Beispiel zum Beispiel, sie haben nie erklärt, warum Captain Americas Schild immer wieder zu ihm zurückkommt. Sie haben sich um die Erklärung bis heute gedrückt, was, glaube ich, auch ganz gut ist. Das kann das halt und boom, fertig. So. Und genauso, warum jetzt Thor Blitze schießen kann und so, ist völlig egal, er kann das halt so. Und auf die Art passt es eigentlich ganz gut zusammen, wenn sie jetzt nicht so ganz krass wissenschaftlich versuchen zu erklären, warum das jetzt so und so ist. Das sind halt Leute, die haben Superkräfte und ja, deal with it. Und es funktioniert ganz, ganz großartig.
Ja, also wie du es schon sagst, der erste Avengers-Film, der hat einfach dieses comicartige, wie sagt man, embraced auf Deutsch, er hat es voll in sich aufgenommen und hat präsentiert. Genau, ja. Und wenn du das dann heute vergleichst, die, zum Beispiel die Spider-Man-Filme, da muss genau gezeigt werden, in jedem Reboot, bis auf den letzten, wie er seine Kräfte gekriegt hat, was eigentlich nicht notwendig ist. Du brauchst eigentlich keine Origin vom Spider-Man. Das hat es in der 90er-Jahre-Zeichentrickserie auch nicht gegeben. Und wir haben ja trotzdem gewusst, okay, ist der Spider-Man, der ist von einer Spinne gebissen worden und fertig. Und ich finde, das ist toll. Und das ist generell, wenn du da den Avengers-Film anschaust, du musst theoretisch nicht einmal die ganzen Origin-Filme anschauen, weil der Film funktioniert da für sich allein, weil er da noch einmal die Charaktere kurz und knackig vorstellt und sagt, okay, das ist der Tony Stark, der macht das, das ist der Steve Rogers, der ist der Typ, Thor kann das und so weiter, der Shield wird noch einmal vorgestellt und so weiter, und das finde ich so großartig, weil okay, damals hast du halt nicht das gehabt, dass du sagst, okay, jetzt, der neue Marvel-Film ist im Kino, den muss ich jetzt schauen, damit ich die Story mitkrieg. Da war es halt einfach so, wie du schon sagst, es hat da ein paar Superheldenfilme gegeben, aber wir haben halt nicht alle gewusst, okay, das ist jetzt das große Comicbuch-Event, das Crossover aller Figuren. Genau. Weil es das bis zu dem Zeitpunkt, wie du schon sagst, nicht gegeben hat.
Genau. Also es war tatsächlich auch, es gab, glaube ich, wirklich noch nie einen Film, wo das so krass gemacht wurde mit so einem Crossover. So. Also es war generell eine krasse Neuerung für sowas. Und ich bin halt nach wie vor erstaunt, dass es so gut funktioniert hat tatsächlich, weil ich nicht dran geglaubt habe ganz am Anfang. Ja, du hast gerade gesagt, Shield wird nochmal erklärt. Wir haben nicht zwei neue Figuren, wir haben eine neue Figur, nämlich Maria Hill. Gespielt von, wie heißt sie, Colby Smulders, bekannt aus How I Met Your Mother.
Robin Sparkles.
Die hat so eine kleine, aber immer wiederkehrende Rolle.
Als Agent Maria Hill.
Agent Maria Hill, genau. Also die rechte Hand von Nick Fury. Agent Coulson ist wieder dabei, hat eine etwas größere Rolle, was ich sehr schön fand, weil ich mag den. Der so ein bisschen hat so was Geerdetes. Ich mag den. Es ist ganz, ganz schlimm im Film, wenn er dann tatsächlich erschossen wird oder erstochen von Loki mit seinem scheiß Zepter. Ich find's ein bisschen doof, dass sie ihn für Agents of S.H.I.E.L.D. wiederbelebt haben. Ich mag sowas nicht. Also ich mag zwar die Figur und es ist schön, dass er wieder da ist, aber lass doch, wenn Leute eine tragische Todesszene haben, lass sie doch tot. Das entwertet es immer so ein bisschen, diesen Moment. Deswegen denke ich so, ja, okay.
Ich habe mich damals, wie Agents of S.H.I.E.L.D. gestartet ist, habe ich mich doch gefreut, dass da Coulson wieder dabei ist, weil, wie du sagst, der ist einfach dieser geerdete Charakter, der sich durch die ganzen Phase 1-Filme zirkt, und er macht einfach Spaß. Und das war groß. Und ich kann mich erinnern, damals im Kino habe ich gesagt, der kann nicht tot sein. Der kann nicht tot sein. Am Ende vom Film kommt raus, dass er sich nur tot gestellt hat, aber bis zum Abspann war er im Prinzip wirklich tot. Also ich hätte Und im Prinzip im Filmuniversum, wenn man jetzt Agents of S.H.I.E.L.D. ausklammert, ist er ja theoretisch noch immer tot, also von daher.
Ja, ich habe Agents of S.H.I.E.L.D. auch nie geguckt. Ich habe die erste Staffel angefangen. Ich fand es ziemlich doof, ehrlich gesagt.
Mhm.
Und dann hieß es dann, na ja, das wird später raus, die letzten Staffeln werden total super. Ja, okay, vielleicht hole ich es noch nach, aber ich fand es ein bisschen doof.
Ja, die erste Staffel ist wirklich irrsinnig schwierig und dann das hat gedauert bis zu dem Zeitpunkt, wo bei die Firma Civil War, The Winter Soldier rausgekommen ist, wo es diesen Reveal gegeben hat, dass eben S.H.I.E.L.D. im Prinzip Hydra ist.
Mhm.
Entschuldigung, Spoiler für die Zukunft der Montags-Marvel.
Sowieso alle Spoiler-Alarm hier.
Okay. und ab dem Zeitpunkt hat die Serie an Fort gewonnen, weil da gibt es einen harten Cut in der Serie und das ist um Welten besser.
Mhm. Ja, okay, wie gesagt, irgendwann hole ich es noch nach, aber bislang ist die so ein bisschen an mir vorbeigerauscht, die Serie. Wir haben einen neuen Hulk, tatsächlich, genau. Weil Edward Norton sich verscherzt hat mit Disney, ist das richtig verstanden? Der halt irgendwie super schwierig war am Set und quasi versucht hat, den ganzen Hulk-Film allein zu drehen und hat so ein bisschen Regieanweisungen ignoriert und hat das Drehbuch am Set nochmal umgeschrieben und so Scherze. Also sie haben sich ihm entledigt und stattdessen ist Mark Ruffalo eingesprungen, was auch cool ist. Also ich mag tatsächlich beide Hulks, beide auf ihre Art so. Ich mochte auch Edward Norton als Hulk. Aber Mark Ruffalo hat schon mal noch so, bringt jetzt noch sowas Herzliches irgendwie mit rein. So, der ist nicht so gehetzt und nicht so da ständig unter Strom, wie es halt Edward Norton war in der Figur, sondern der ist mehr so der ruhige und schüchterne Wissenschaftsdude, der eigentlich nur in Ruhe gelassen werden will und bringt halt auch so eine schöne Chemie mit rein, gerade Black Widow, ne, dass die sich quasi so über die Zeit dann auch so ein bisschen annähern und auch die Dialoge zwischen ihm und Tony Stark sind ganz, ganz cool und so. Also ja, Mark Ruffalo als Hulk auch super.
Ja, vor allem, man kauft den Mark Ruffalo ab, dass er Bruce Banner ist. Beim Edward Norton denke ich mir immer, ich weiß nicht, der ist mal zu durchtrainierter David Banner. Bruce Banner, Entschuldigung, David Banner war ja in der 70er-Originalserie. Und wie damals im Kino den Mark Ruffalo gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist für mich ein Bruce Banner und der funktioniert spitze und sein Hulk schaut da richtig klasse aus und hat da einen von den besten Sprüchen im ganzen Film.
Ja, das stimmt. Also Hulk in dem Film ist tatsächlich auch wirklich sehr, sehr geil. Kommen wir am Ende dann noch zu. Was ich, wenn ich furchtbar verwirrend fand, war halt Hawkeye. Tatsächlich, weil der hatte ja als neben Black Widow hatte der halt keinen Origin-Film, sondern nur so einen ganz Mini-Gastauftritt bei Thor, wo er halt auch nichts macht, sondern nur da ist und Punkt. Ja, er hat eigentlich nichts zu tun in dem Film. Er ist einfach nur da, weil hallo, hier habt ihr Hawkeye, schaut mal, ja. Und dann auf einmal ist er jetzt hier da, hat tatsächlich eine Rolle, wird aber in den ersten paar Minuten vom Film direkt manipuliert. Das heißt, er ist eigentlich die erste Hälfte vom Film, ist er eigentlich ein Bösewicht. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass ich nicht wusste, wer ist diese Figur? Keine Ahnung, wer Hawkeye war. Ich wusste es halt schlicht und ergreifend nicht. Und dann hat es so ein bisschen gedauert, bis ich mit dem warm wurde. So, weil er halt wirklich die erste Hälfte vom Film ist er halt einer der Bösen. Bis er halt von Natascha Romanoff übel eine aufs Maul kriegt und dann wieder zu sich kommt. Und ab da ist er halt Hawkeye. Und ja, war ein bisschen holpriger Einstieg für ihn tatsächlich ins MCU. Was nichts daran ändert, dass ich die Figur mag. Also ihn auch als Jeremy Renner, der den spielt.
Ja.
Ich mag ihn. Gerade, also er wird hier immer so ein bisschen verlächelt, weil er halt der Einzige ist, der keine Superkräfte hat und nur mit seinem Flitzebogen da durch die Gegend rennt, während alle anderen Blitze schießen und lässt keiner was machen. Und aber gerade deswegen ist er halt so eine sehr geerdete Figur, der halt auch wirklich so ein bisschen, ja, er holt das alles wieder so ein bisschen auf den Boden zurück. So, ich mag ihn eigentlich in der Rolle.
Ja, das ist eine von den Rollen. Ich habe mir ja, bevor Avengers ins Kino gekommen ist, habe ich mir noch geschwind Thor und Captain America auf Blu-ray damals das erste Mal angeschaut. Und wie ich Avengers geschaut habe, habe ich total vergessen gehabt, dass er im Prinzip diesen Auftritt in Thor gehabt hat, weil die Rolle so wie es einfach überflüssig war, beziehungsweise das hätte ein Reshoot sein können, die sie einfach gemacht haben, während sie Avengers gedreht haben. Ah, wir brauchen noch eine Szene, dass wir irgendwie erklären, dass das der Hawkeye ist und der schon da war.
Ja, Also irgendwie haben sie den so ein bisschen holprig eingebaut in das ganze Ding. Und Natascha Romanoff darf ja zumindest zweimal in Iron Man auftauchen. Einmal?
Genau.
Einmal? Zweimal?
Iron 2 Armor, ja.
Genau. Ja, da wurde sie zumindest mal so ein bisschen eingeführt, aber Hawkeye hat so ein bisschen, war so ein bisschen schwierig. Ja, es sind so ein paar Sachen, die mich noch gewundert haben. Zum Beispiel, wie kam Thor eigentlich auf die Erde?
Ne, das wird ja erklärt, das hat da Odin kann mit seiner schwarzen Magie den Thor, weil die Regenbogenbrücke ist ja zerstört und da Bifrost, und er hat ihn halt mit seiner schwarzen Magie zur Erde geschickt.
Ist klar. Nee, das ist schon so der erste Punkt. Das kommt ja leider dann später immer öfter mal vor, dass die also jeder neue Marvel-Film so ein bisschen Dinge, die die vorherigen etabliert haben oder Dinge, die halt vorher passiert sind, so ein bisschen wieder negieren und wieder auf Null setzen. So, und in dem Fall war es halt hier die große Tragik am Ende vom Thor-Film war halt, dass er den Bifrost zerstört, quasi damit alles den Tag rettet, aber eben nie wieder auf die Erde zurück kann und nie wieder Jane Foster sehen kann. Und jetzt haben sie es im Avengers-Film einfach so, ja, er kann es halt doch. Punkt. Und danach kann er auch wieder den Bifrost benutzen. Der ist anscheinend wieder heile. Also am Schluss beamen sie sich ja zusammen. Nee, Quatsch, dann nutzen sie den Tesserakt.
Genau, dann nutzen sie den Tesserakt.
Ja, stimmt, okay,
es gibt ja dann auch im, wie heißt der zweite Tor von The Dark Tor oder wie der heißt? Dark World, genau. Da gibt's ja auch die Szene, wo die Regenbrückenbrücke wieder ganz ist, aber da siehst du halt überall Kratzer und abgebrochene Stücke. Also man sieht schon, dass es erst repariert werden müssen.
Ja, gut, okay. Auf jeden Fall war das halt die große Tragik am Ende von Thor ist jetzt quasi, ist jetzt halt egal. So, ne? Aber gut. Ja, also wie gesagt, die Dialoge zwischen den einzelnen Figuren fand ich sehr, sehr cool, gerade so
ist eurer Mutter gewahr, dass ihr mit den, was sagt er, mit den Vorhängen herumspielt?
Ja, also dass Tony Stark dauernd irgendwelche Shakespeare-Witze Richtung Thor macht und so. Und dauernd versucht, Bruce Banner zu reizen, was aus ihm rauszukitzeln. So. Das ist vielleicht nicht so eine ganz geile Idee. Was ich sehr cool fand, ist, also gucke ich eigentlich jedes Mal gern, wenn Tony Stark sich in oder aus seinem Anzug rausschält. Ja. Mittlerweile geht's im Laufen, hat sich ja so ein Ding gebaut, wo er dann quasi reinschlendert in seinen Tower und dann so im Laufen quasi das Ding so abgebaut. Das finde ich mir sehr, sehr cool. Das sieht einfach geil aus.
Das ist cool, ja.
Ja. Und dann den neuen, den Mark 7, wenn er dann quasi von Loki aus dem Gebäude gekloppt wird und dann im Fallen den neuen Anzug dann an sich dran bastelt, kurz bevor man auf den Boden aufschlägt. Das sieht halt immer einfach sehr, sehr geil aus. Was ich so ein bisschen schade finde, das ist einer der wenigen Kritikpunkte, die ich habe, sind die Bösewichte neben Loki, nämlich die Chitauri. Das sind halt so gesichtslose Fußsoldaten irgendwie. Also man weiß nicht genau, was wollen die eigentlich? Wer sind die? Was wollen die auf der Erde? Die können ja auch nicht sprechen, die grunzen ja nur da vor sich hin. Das sind also Weltraum-Zombies auf so fliegenden Schwebebikes und die sind halt nur Kanonenfutter, das man wegballern kann. So, die haben halt absolut keinen Charakter, kein gar nichts. Das ist so ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
Ja, das war ja das große Mysterium vom ganzen Film. Das wird ja direkt beim Vorspann eingeleitet, dass irgendeine mysteriöse Stimme sagt, ja, du bekommst unsere Armee und wirst die Erde überrennen und bringst uns dafür den Tesserakt zurück. Und das ist halt dann irgendwie das ganze Mysterium. Okay, das ist jetzt die Armee vom Loki, aber was wollen die genau? Ja. Und dann am Ende hast du dann, was in der Mid-Credit-Szene dann eben gezeigt wird, wer dahinter steckt.
Ja, können wir jetzt halt können wir direkt darauf eingehen, dass man in der Post-Credit-Szene dann zum ersten Mal auch tatsächlich Thanos sieht. Noch einen kompletten CGI-Thanos ohne Josh Brolin dahinter. Das sieht dann genau. Doch ein bisschen anders aus. Ja, da wird er halt zum ersten Mal gezeigt, dass er dahinter steckt. Und was sie wieder fallen haben lassen, ist ja, dass die, ich weiß nicht, ob es ein komischer Berater oder was das ist, der Typ mit zwei Daumen.
Also der andere.
Der andere? Heißt er so?
Ja, der heißt der andere.
Ah, okay. Dass der noch sagt, ja, die Menschheit, sie sind stärker als wir dachten und sie werden sich erheben und wir müssen sie im Auge behalten und ne, die Menschheit, das interessiert später kein Mensch mehr. Also das, ne, das ist so ein Plotpunkt, den haben sie halt irgendwie wieder fallen lassen, dass die Menschheit sowas ganz krass Besonderes ist. Aber gut.
Das liegt vielleicht daran, dass da Ronan den anderen dann in Guardians of the Galaxy im Prinzip das Genick gebrochen hat. Von daher hat niemand mehr dem Thanos sagen können, hüte dich vor der Menschheit, hüte dich vor der Menschheit.
Ach, ist das der? Ich habe das nie mehr so ganz auf dem Schirm gehabt, was das für eine Figur ist. Ja gut, nur weil er halt da seinen großen Schlussmonolog da hält, von wegen, wie unglaublich viel Potenzial in der Menschheit steckt und dass man die im Auge behalten muss und so. Ja gut. Und dann haben wir noch eine zweite Post-Credit-Szene, wo sie alle zusammen im Fast-Food-Restaurant sitzen und Jabama essen, was auch immer das ist.
Da wäre das erste Mal, hätte ich gesagt, ja, das hätten sie in der deutschen Fassung einfach in Döner umändern können und das hätte jeder kapiert, was es ist.
Ja. Ja, man muss vor allem, es ist einmal so ein kurzer Satz, wo Tony Stark irgendwie mitten im Film mal sagt so, ja, haben wir schon mal Jabama probiert, das muss man unbedingt mal probieren, wenn wir wieder Zeit haben, gehen wir da mal hin. Zu dem Zeitpunkt im Film hast du das schon wieder komplett vergessen, dann sitzen die da halt so komplett wortlos so und kauen da im Zeug rum, völlig unspektakulär. Ja, schon ganz geil. Also, auf jeden Fall ein wunderschöner Film mit unglaublich geilen, ikonischen Szenen. Ich sag nur Puny God.
Mickriger Gott.
Das ist also immer wieder fantastisch.
Vor allem die Szene voll.
Du stumpfe Kreatur.
Wie kannst du es wagen, Hand an einen Gott zu machen?
Ja, dann so in seinem Loch kause.
Da finde ich dann cool, dass am Ende im Prinzip vom Film dann da Loki noch einmal Humor zeigt und sich umdreht und sagt, jetzt würde ich den Drink aber doch gerne nehmen.
Ja, Loki ist halt wirklich ein geiler Bösewicht. Das ist ja leider so eine Krankheit, die sich die Marvel-Filme so ein bisschen gefallen lassen müssen, dass die Bösewichte ganz oft relativ blass sind im Vergleich zu den Helden. Und da ist halt Loki einer der wenigen, der wirklich raussticht und den sie ja dann auch Gott sei Dank immer wieder mal, wenn sie es angeboten hat, also er kommt halt in jedem Thor-Film vor, er kommt in zwei der vier Avengers-Filme kommt er vor und ich glaube noch irgendwo. Ja, egal. Jedenfalls. Und er kriegt ja jetzt eine eigene Serie. Also
genau.
Für mehr Loki ist gesorgt und ja. Ja, und dann gucken wir noch irgendwelche ikonischen Sachen, die ich jetzt vergessen habe zu erwähnen.
Ich finde noch großartig die ganze Agent Coulson Captain America Sache, dass er unbedingt will, dass er seine Vintage Captain America Sammlung signiert und das ist ja die komplette Sammlung, wo er Jahrzehnte gebraucht hat, um jedes Stück zu bekommen. Das ist so großartig.
Ja, das ist auch total süß, ne, dass er quasi auf einmal die Gelegenheit hat, den Held seiner Kindheit auf einmal zu treffen und dann so ganz wie so ein kleiner Junge, so ganz verschämt ihn immer erwähnt, dass er ja eine tolle Captain America Kartensammlung hat und dass er die vielleicht mal, wenn er gerade Zeit hat, vielleicht mal signieren könnte. So viel so ganz verschämt.
Wir haben uns schon mal getroffen. Hä? Ja, ich habe sie schlafen sehen.
Hä? Ja, das ist
großartig. Ist oder dann, der Nick Fury rekrutiert den Captain America und sagt, ja, ich werde Ihnen eine Welt zeigen, die Sie verblüfft. $10, dass ich schaffe. Und dann später beim Helicarrier, okay, da $10.
Aber so wortlos dann einfach die $10 zu stecken. Ja. Also, der Film lebt halt auch wirklich auch von so ganz viel so kleinen Momenten. Was auch sehr, sehr, es ist wohl ein Humor, den Joss Whedon sehr gerne mag, wenn immer Leute mitten im Satz aus dem Bild geboxt werden. Das kommt nicht ganz oft vor. Also auch die Stelle, wenn Thor und der Hulk irgendwie hat mitten im Kampf, dann keine Ahnung, dann haben dann endlich mal kurz Ruhe, haben alles besiegt, was rum ist und der Hulk aber sich nicht verkneifen kann, dann einmal auch kurz noch so einen harten Arm ausstreckt und ein Thor aus dem Bild boxt. Auch immer wieder hübsch.
Sixter ist ja diese großartige, da hat der Joss Whedon zum ersten Mal so eine Comic-Splash-Page für einen Film umgesetzt, und zwar, wo die Kamera der ganzen Schlacht folgt, zuerst dem zuerst dem Iron Man, der zum Captain America fliegt, dann die Repulsorstrahlen reflektiert, dann fliegt er hoch zum Hawkeye schießt den Pfeil los, der geht an Hulk und Thor vorbei und so weiter. Das ist großartig. Sowas hat's.
Ja.
Ich glaube, so ein wirklich so ein Folgeshot über so eine längere Zeit in so einer Action-Szene hat es so noch nicht gegeben. Am ehesten hat man noch was von Herr der Ringe einfallen, aber selbst die haben sowas direkt nicht gemacht.
Ja, also erstmal haben sie es cool gemacht, dass diese Fähigkeiten der Helden auch irgendwie gut zusammen funktionieren. Also gerade sowas wie Iron Man schießt auf das Schild von Cap und der lenkt es dann irgendwie ab und keine Ahnung. Das war schon ganz geil. Und dann halt gerade diese Szenenchoreografie, dass die da so, dass die Kamera immer von jedem Held zum anderen fährt und immer sieht, wie die halt jeweils sich da versuchen zu behaupten gegen diese Übermacht an Viechkram, der da rumfliegt. Ja, wirklich, also von der Action her auch sehr, sehr geil. Und wir lernen, warum Bruce Banner die ganze Zeit so ruhig war. Ist auch eine nette Szene. So, ich zeige euch meinen Party-Trick.
Ich bin das immer ist halt, ja, das ist auch so, der ist das ganze Jahr 2012 nur mehr zitiert worden. Es ist unglaublich, der Film ist 8 Jahre alt. Ich kann es bis jetzt nicht glauben.
Ja. Gut. Aber ich glaube, wir haben es jetzt einigermaßen umrissen, dass wir große Fans sind. Dann würde ich sagen, machen wir da an der Stelle jetzt einfach mal einen kurzen Cut. Was kommt als nächstes? Ich glaube, Iron Man 3 ist der nächste.
Genau, Iron Man 3 ist der nächste.
Genau, da kann ich jetzt schon versprechen, dass ich über den nicht so überschwänglich sprechen werde wie über den jetzt. Kommen wir dann nächste Woche zu. Ja, dazu habe ich tatsächlich mal eine Kritik auch in Schriftform gemacht. Aber ja, wie gesagt, kommen wir nächste Woche zu Iron Man 3. Max, es war eine Freude, mit dir über diesen Film zu sprechen. Schön, dass du da warst. Soll vielleicht auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Schauen wir mal, wie sie es anbietet, bei welchem der Marvel-Filme ich dich da nochmal dazu hole. Vielleicht bei jedem neuen Avengers-Film oder so. Schauen wir mal.
Ja, ich bin immer wieder gern dabei.
Das freut mich. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch beide einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge, spätestens nächsten Montag zum Montags-Marvel. Und ja, bis dann.
Tschüss.